Nimm dies! Zotteliger Runentattoo-Träger, stirb!
Jörg! Jörg, nimm die VR-Brille ab, das ist Dennis!
Ja, der Kreis schließt sich, weil man sieht eigentlich auch dann immer nach so einem VR-Erlebnis total geschunden aus.
Ja, oder so richtig schön schweißtriefend und abgelebt.
Ja, und die roten Spuren auf der Stirn und das zerzauste Haar. Also ja, guten Morgen, Hagen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg.
Und ich habe gestern, das hat man vielleicht gerade noch gemerkt, Asgard's Wrath gespielt. Und da muss ich ehrlich sagen, wir haben das auch in der Redconf heute Morgen besprochen, bin ich sehr unglücklich, dass wir dieses Spiel nicht wann kam es raus, glaube ich Ende November, nicht ernst genommen haben, beziehungsweise einfach zu viel mit anderem Zeug beschäftigt waren. Es gab durchaus ein, zwei Hinweise aus der Community, aber das VR-Thema an sich ist halt so eine Nische und es ist auch so viel Schund unterwegs. Und zum Unglück für Asgard's Wrath hatte ich es gespielt und fand es grafisch toll, hab das aber als ein Arena-Prügler missverstanden, wie es ja schon einige gibt, das Gorn zum Beispiel und so, weil das halt war, was die mir gezeigt haben damals auf der GDC vor 10 Monaten. Und in Wahrheit ist das halt ein waschechtes, einfaches, aber waschechtes Rollenspiel.
Das kam für mich jetzt auch als Überraschung, als du das gesagt hast. Ich hatte das so fest abgespeichert als nochmal ein bisschen vielseitigeres Worn. Und dann hast du ja ganz lustige Anekdoten auch parat.
Ja, oder beziehungsweise, also man kann es als Rollenspiel Light bezeichnen, man kann es als Action-Adventure mit Kämpfen und RPG-Elementen bezeichnen, aber es ist halt wirklich ein richtiges Spiel. Und das ist auch nicht nach 2 oder 3 Stunden vorbei. Also meine Schätzung ist so 20 bis 25 Stunden, vor allem bei meiner Spielweise und dem ein oder anderen Bug, den ich leider mit meiner Hardware da immer wieder erlebe. Aber das ist wirklich so eins der ersten Spiele. Es gibt ein paar andere natürlich, die auf VR richtig klasse funktionieren und die halt weder, sage ich mal, ein typisches VR-Erlebnis sind, so à la, weiß ich nicht, Beat Saber ist natürlich auch ohne VR spielbar, aber irgendwie mit VR ist es besonders toll. Oder Super Hot VR ist eigentlich auch in VR erst das, was es schon immer war, in Perfektion. Oder halt solchen relativ, jetzt nicht gleich schreien, René Jakob, lieblos umgesetzte Sachen wie Skyrim VR, wo halt das Beeindruckende ist, dass so ein Riesenmonstrum an Spiel überhaupt quasi VR spielbar ist, aber das halt nur notdürftig letzten Endes angepasst wurde. Da wurde eben nicht das Spielprinzip um VR drum gebastelt. Da wurde nicht die Menüführung für VR entwickelt. Sie wurde halt so angepasst, dass man spielen kann. Und das ist schon eine Leistung natürlich. Aber das Asgard's Wrath ist halt von Anfang an auf VR ausgelegt. Man gibt sich Sachen in die Hand. Man stößt mit einem Trinkkrug an. Und du hast ja jetzt auch just erst vor einer Woche und jetzt auch erst am Freitag dann veröffentlicht, auch eine sehr aussichtsreiche VR-Geschichte erlebt. Und zwar
Walking Dead Saints and Sinners, das wirklich ein ausgewachsenes Survival-Action-Spiel ist, wo man sich frei in der Welt bewegt, die ganzen Sachen in die Hand nimmt und dann zu Crafting-Material auseinander macht, damit man bessere Äxte hat, die nicht bei jedem Schlag in so einem Zombie drinstecken bleiben, was dann auch wirklich mehr ist als nur so ein netter Och-Effekt. Oh Mensch, jetzt muss ich sie wieder rausreißen, denn wenn dann noch 2 andere Walker ankommen, dann ist das plötzlich ein Problem und dann zieht man die Waffe aus dem Gurt und packt aber die Patrone aus Versehen neben das Magazin und nicht rein. Und das hat mich, deswegen, ich bin auch mit so einem positiven Eindruck rausgegangen, gerade halt im Kontrast mit dem VR-Spiel Exorcist Legion, was ja eigentlich auch eine sehr schöne Geisterbahn war letzten Endes, aber eben auch nur das, es war mechanisch nicht sehr tief, das hat das ein bisschen vorgegaukelt mit dem Inventar, mit seinem Exorzistenwerkzeug, mit dem Kreuz und Feuerzeug und hast du nicht gesehen, aber dann gab es ja immer doch nur einen speziellen Moment, wo du eine spezielle Sache gebraucht hast und ansonsten bist du durchgelaufen und etwas flog dir ins Gesicht und dergleichen und das ist ein wirklich von dem Anspruch, von dem ganzen wirklich Spielcharakter, so ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja. Ja, und darum halt auch, ja, die Preview zu Walking Dead Saints and Sinners, die ist jetzt nicht super abgerufen worden. Natürlich krankt das auch dran, dass es scheiße aussieht, zumindest unbewegt. Es wirkt dann anders, wenn man drin spielt, schätze ich mal. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert. Aber wir haben jetzt einen Review-Code da. Wir werden es auch testen, weil es einfach aus unserer Sicht Potenzial hat. Eins der wirklich, also maximal eine Handvoll wirklich guter VR-Spiele auch zu werden. Und stellen es als solches vor. Das Asgard's Wrath hat halt auch noch den Vorteil, es sieht wirklich richtig gut aus. Also richtig, richtig gut. Braucht auch 126 GB auf der Festplatte. Die Premium-User unter euch können es ja im Jörg Spielt nachlesen, was das so bedeutet hat und welche klitzekleinen Problemchen ich mit dem Spiel hatte. Aber auch nochmal im Detail, warum mir das gut gefällt. Und jetzt keine Angst, wir polen jetzt nicht plötzlich alles auf VR um oder auch kein frohes Frohlocken zu früh. Aber es bei Asgard's Wrath habe ich es halt jetzt endlich mal ausprobiert. Ich wollte es eigentlich schon um Weihnachten herum ausprobieren, da habe ich schlichtweg nicht die Zeit gefunden. Jetzt habe ich es getan. Und ja, man muss schon blind sein, wenn man nicht erkennt, dass das ein gutes Spiel ist. Das ist natürlich auch, lebt trotzdem stark von der Faszination VR. Ich denke, in 3 Jahren wird niemand mehr Asgard's Wrath spielen wollen, weil es dann wiederum doch auch wahrscheinlich noch da und dort hakt. Und ja, was du auch so beschrieben hast in Saints and Sinners, es ist nicht immer ganz perfekt. Also wenn du links dein Schwert hängen hast, dann geht's ganz gut, außer du hebst dann Sachen vom Boden auf, die ungefähr in derselben Ecke stecken. Wenn du dich da nicht hinkniest, ist ein Komfort, dass man es auch aus dem Stehen dann auflesen kann. Aber wenn du dich hinkniest, dann geht's. Und wenn du aber das im Stehen machst, hast du dann oftmals dein Schwert in der Hand statt deines aufzunehmenden Gegenstands. Wenn du das Schwert, was übrigens geht, wahlweise auch rechts befestigst am Gürtel, das geht dann da besser, aber dann hast du wiederum das Problem, dass da drunter noch das Inventar hängt. Und da frage ich mich auch, wenn du so erzählst mit Patronen und so weiter, ob da die aktuellen Controller präzise und die Controller-Erkennung präzise dafür ist oder präzise genug dafür ist, weil du erzählst ja auch ab und zu, hakt's mal, wenn du eine Schublade aufmachen willst. Ja. Gut möglich, dass da dann erst mit zum Beispiel Vive Index oder kommenden Eingabegeräten und Sensortechniken das perfektioniert wird. Aber ich muss sagen, das sind schon ganz spannende Sachen und darum stellen wir die auch vor. Wir haben jetzt aber nicht vor, den ganzen Schund, den es auch gibt und die ganzen mediokren Sachen vorzustellen. Aber Sachen wie Asgard's Wrath, wahrscheinlich Walking Dead, Saints and Sinners, übrigens auch noch ganz toll, habe ich noch nicht lange gespielt, Lone Echo, weil das ganz, ganz schlau das Problem in den Griff bekommt, wie man sich in VR-Welten bewegt, weil doch die allermeisten Leute keine Fußballhalle zum drin rumlaufen haben.
Nicht?
Nee, ich nicht zumindest. Also da wollen wir ein bisschen am Ball bleiben und wie gesagt, im Nachhinein ärgert es mich wirklich, dass wir das Asgard's Wrath ignoriert haben.
Ich finde aber, gerade was du auch sagtest, ich meine, es gibt ja auch schöne VR-Spiele, die dann aber mehr so ein bisschen auch verkopft sind um die Ecke, jetzt wie das Moss oder das Astrobot, was ja eher so Jump'n'Runs sind, die dann andere Dinge mit VR machen, aber gerade, was du erzählt von Asgard's Wrath oder was ich erlebt habe mit Walking Dead Saints and Sinners, das ist schon mehr in die Richtung dieses Versprechen von dem, du bist wirklich im Spiel und bewegst dich in der Welt und die reagiert sinnvoll auf deine Bewegung, du interagierst direkt mit der, das ist halt das Faszinierende, was es jetzt auch einlöst.
Ja, aber nichts gegen das VR-Moss, das ist auch auf seine Art großartig. Oder was Benjamin da getestet hat mit diesen Lighthouse-Dingern, heißt nicht sogar Lighthouse? Nee, der, wie heißt denn das, hier mit dem alten Captain und den, ja, wie heißt es denn, wo du ein Leuchtturm im Leuchtturm hast.
Oh, okay, ich denke,
wie heißt denn das? Das funktioniert einfach auch sehr gut. Anscheinend Astrobot ist ein klasse Beispiel. Aber ja, ich würde es nicht als besser jetzt bezeichnen, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du quasi ein Skyrim VR in richtig schön und richtig gut, wenngleich längst nicht so komplex wohlgemerkt, spielen kannst. Und genau. Also da gucken wir in Zukunft vielleicht noch etwas stärker drauf. Gleichzeitig wissen wir, dass viele von euch noch kein VR haben. Und auch ich könnte euch jetzt aber das Viertel weit, ich könnte euch jetzt auch eine Horrorstory erzählen von VR. Aber das hebe ich mir vielleicht für einen Woschka auf oder irgendwas oder für einen Jörg Spielt. Wie proprietär und nervig und frustig das ist, wenn dann teilweise du dein Steam-Kontospiel über Oculus abspielst und noch einen Drittanbieter-Account brauchst, um es Multiplayer zu spielen, dann geht's doch nicht. Also das ist noch weit davon entfernt von der Massentauglichkeit, selbst für Spieler, muss man sagen. Also selbst als Spieler musst du viel Leidensbereitschaft mitbringen für VR. Also die Quest, und darum mag ich die auch so sehr, ist noch am ehesten aufsetzen und losspielen. Dafür ist da halt die Grafik nicht sonderlich toll und auch die Sensorik nicht so gut wie bei der Rift zum Beispiel. Und es gibt halt auch eine sehr eingeschränkte Softwarebibliothek dafür. Aber trotzdem, das ist der Weg, wo es hingeht. Und ich sage ja schon seit langem, wenn eine VR-Brille so die Haptik und das Gewicht und die Aufsetzeinfachheit von einer Skibrille hat, dann sind wir im Massenmarkt und vorher ja. Wahrscheinlich nicht. Anyway, das zu diesem aktuellen Thema. Und gleichzeitig habe ich mich damit schon zum Thema, was habe ich am Wochenende gespielt, geäußert. Was hast du denn am Wochenende gespielt, wenn denn überhaupt?
Ich hatte ja zuletzt schon immer wieder gesagt, dass wir zusammen, meine Freundin und ich, in Fire Emblem noch weitere Stränge durchgehen. Und da ich jetzt nicht immer mit dabei sein muss, spielt sie dann auch mal ein bisschen weiter. Und jetzt sind wir in Rekordzeit plötzlich schon wieder mit dem blauen Löwen durch. Und jetzt kommt dann natürlich...
Aber halt, dann muss ich doch mal fragen, auf was spielt ihr's denn?
Ja, auf normal, also auf der Pipifax-Schwierigkeitsstufe, ja.
Und ohne Permadeath.
Und ohne Permadeath. Ja, jetzt habe ich mich direkt diskreditiert.
Und ihr kennt das Spiel schon.
Ja, das ist halt dieses, wenn uns wirklich vor allem diese Figuren und die Unterstützungssachen interessieren und da gibt es jetzt ja schon trotzdem hier diesen Puls der Göttin, dass man da Züge zurücknehmen kann.
Ja, das ist auch ganz praktisch.
Also viel einfacher kann man es den Leuten ja nicht machen, aber das tut mir ja trotzdem zu weh, wenn da irgendwer drauf geht, das geht nicht, deswegen da halte ich mich dann auch nicht so lange mit auf, da habe ich dann lieber eher 3 Kämpfe in derselben Zeit, als dass ich an einem mich so lange abarbeite.
Aber sag mal, ich kann verstehen, dass die Kämpfe und die unterschiedlichen Geschichten, also auch so die kleinen Erzählungen und so, dann durchaus zum mehrmaligen Durchspielen anhalten. Vor allem, man kapiert ja auch die Gesamtstory nur durch die Kräfte des Internets oder durchs mehrmalige Durchspielen. Je nachdem, welche man zuerst spielt, hat man beim ersten Durchgang überhaupt keine Ahnung, was passiert. Also es macht einfach keinen Sinn.
Ja.
Aber wird dir das Rumrennen in der Schule und das ständige Einsammeln von diesem ganzen Mist nicht zu viel beim zweiten oder gar dritten Durchspielen?
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Effekt, weil wir es uns ja aufteilen, ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber wir gehen schon sehr dahin, später nicht überall noch zu gucken, oh, liegt hier was rum, liegt da was rum, damit man was kochen kann, sondern diese Schnellkarte, wo man sich direkt zu Leuten teleportieren kann. Und dann geht das mal immer, wenn es einem zu viel wird. Also man kann es auch recht gut minimieren, wenn man keine Lust mehr drauf hat.
Und dann schaltet ihr wahrscheinlich auch die Charakterentwicklung auf automatisch, oder?
Nach hinten raus, ja. Also wenn die Leute erstmal alle ja in der Stufe oder in der Klasse sind, die du haben möchtest, dann ist es ja irgendwann auch gar nicht mehr sinnvoll, da groß einzugreifen. Dann sage ich mal hier noch, dem packe ich noch Autorität drauf, damit der bessere Bataillone nehmen kann, obwohl ich Bataillone gar nicht so viel nutze, unterm Strich habe ich festgestellt. Ja, nee.
Was, aber du nutzt Bataillone nicht?
Ja, ich spiele ja auf normal, das ist wahrscheinlich wieder... Das ist, weil wir das halt zu zweit spielen und casual.
Ohne Bataillone hast du überhaupt gar keine Chance, weil nur die überhaupt Schaden machen gegen die dickeren Gegner in der Regel.
Ja, oder weil du mal auch mal einen Schlag reinkriegst, ohne dass der dich direkt umbringt mit einem Gegenschlag. Ja, nee, das ist auf normal ist das alles so Frühlingswiese, Sonnenschein.
Geh zur Seite, du bist es nicht wert neben mir. Naja.
Aber da muss ich jetzt aber auch echt mal sagen, wie dieses Spiel bescheißt. Das merkst du richtig auf normal, wenn dann später deine Figuren alle 10 Level höher sind. Dann steht da, macht 10 Schaden mit 20% Trefferwahrscheinlichkeit und das ist einfach ein Fantasiewert. Die treffen im Dreiviertel der Fälle, egal was da steht. Und irgendwann ist dann auch dieser Sprung, das machen, glaube ich, japanische Spiele gerne, wenn du irgendwann so weit überlevelt bist, dass sie so einen Sprung nochmal machen, damit du nicht einschläfst. Und plötzlich machen die auch mit 20%, aber 30 Schaden und treffen immer noch.
Also die Gegner jetzt.
Die Gegner, ja. Und da wirst du wahnsinnig bei so Schlachten, wo du wieder 4-1 in der Unterzahl bist. bist und die kommen alle an und treffen auch noch mit dir. Oh.
Aber Hagen, jetzt nachdem du Fire Emblem auf leicht spielst, würde ich dir als nächstes dann einfach mal Fantasy General 2 empfehlen.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt so Barbies Ponyhof.
Nee, spiel das mal. Also es macht echt Spaß und also du bist ohne Zweifel dafür gerüstet. Spiel's auf normal. Ja, das ist quasi der Leichtmodus. Okay, was haben wir sonst noch erlebt? Nicht viel. Ich habe mich mit Retro-Gamer noch beschäftigt. Hast du noch irgendwas gemacht? Hast du deinen ersten Schneemann gebaut in München?
Nee, als es dann geschneit hat, stand ich so vom Fenster und so, oh, schön, heute gehe ich nicht vor die Tür.
Den Norddeutsch muss man immer erklären, was dieses weiße Zeug da ist, dass keine Chemiefabrik explodiert ist in der Nähe, aber du müsstest ja aus dem hohen, also bei dir heulen ja, bei Halle, da heulen ja die Wölfe, oder? Und kommen ins Stadtzentrum, wenn es ein bisschen kälter wird.
Ja, genau, die kommen ja vom Harz so, da, das ist ja nur 5 Minuten Autobahn und dann sind die schon im Stadtzentrum. Mhm.
Das weiß wahrscheinlich nicht jeder, aber ich habe Harzer Wurzeln tatsächlich. Mein Vater kommt aus Bad Harzburg. Tatsächlich. Oh, nee, Bad Harzburg, ja. Brocken und so, Goslar, das ist so die Gegend, wo ich genetisch zumindest zum Teil herkomme. Und wahrscheinlich habe ich dann stark osteuropäische Wurzeln auch. Das hat sich doch da alles so getroffen, da im Harz, oder?
Ja, immer.
Ja. Genau, das hat mich so unverwechselhaft charmant und nett gemacht.
Also das Beste aus dem Harz und aus dem Schwabenland.
Ja, genau, so kann man das bezeichnen. Wir vertiefen das jetzt nicht weiter, aber ich habe meine Eltern lieb. So, und nächste Frage wäre natürlich, was machen wir diese Woche? Und da haben wir eine schöne Vorschau für euch vorbereitet. Der Momoka ist ja schon quasi am geliefert werden aus eurer Sicht. Dann geht es weiter mit morgen.
Ja, morgen mit Doom Eternal in der Preview von Dennis. Wahrscheinlich die letzte Preview, bevor es dann tatsächlich rauskommt im März. Und ja, der Doomslayer Dennis hat ordentlich reingelangt und das zeigt er euch dann in einem Video.
Ganz vergessen, was heute auch kommt, ist Dragon Ball. Und jetzt machen wir ganz viele Fäkalienwitze. Wie heißt es nochmal? Spucke Orange.
Pipi Blau.
Ich biete Kakarot, genau. Aber Kakarot, wie es wohl ausgesprochen wird, ist wohl eine Verballhornung von Carrot. Und ich habe mir vom allwissenden Internet sagen lassen, bei der Formulierung des Vorschautextes, dass das ein Charakter namens Goku ist, den man wohl kennen muss in Dragon Ball. Und weil der zu irgendeinem Volk gehört, die alle Karottennamen haben oder Kämpfergilde oder Schlag mich tot, ist bei ihm halt Karotte das Vorbild für den Namen.
Also Jörg, das ist ja jetzt ein Stück von meiner Kindheit. Ja, also das ist der Hauptcharakter, so ein Goku. Und eigentlich ist er ja aus dem All und heißt Kakarot, wie er irgendwann entschieden hat.
Und diese Aliens benennen sich genau. Nach Pflanzen oder nach Gemüse.
In einer Serie, wo es Leute gibt, die Trunks heißen oder Freezer, denke ich, hast du es mit Kakarot noch gut getroffen.
Ja, bis das halt Kaka, tut mir leid. Ja.
Das war ja dem Japaner im Zweifel egal, glaube ich.
Ja.
Bei aller Liebe zur deutschen Sprache, die dort existiert.
Nur wenn da das kleine Kind im Laden steht und sagt, Oma, kaufst du mir Scheißroh? Ja, naja, jetzt wird es nicht niveauvoller, ihr könnt euch wieder hinsetzen, wir machen weiter in der Vorschau. Dann am Mittwoch vermutlich eine Pause oder vielleicht ein Spiel, das Dennis gerne vorstellen würde, gucken wir mal, nennen wir aber noch nicht. Und am Donnerstag kommt dann dein Test zu Walking Dead Saints and Sinners. Wie gesagt, wir haben die Testversion schon da. Der Preview-Event war dann wahrscheinlich, wir haben glaube ich späte Beta geschrieben, war wahrscheinlich die Release-Fassung, ehrlich gesagt, wenn das jetzt schon da ist. Und am Freitag kommt es endlich, das vorerst letzte und auch insgesamt in jedweder Zählweise vorletzte Dankeschön-Video aus der Weihnachtsaktion.
Genau, Dennis und ich, wir messen uns. Wir messen uns in Worms, WMD. Ich denke, das steht für Worms Must Die, denke ich mir immer. Und da werdet ihr dann sehen, wie ich jetzt mit meinen mit meinen Fire Emblem Skills, mit der Taktik der Geballten, werde ich Dennis auf seinen Platz verweisen dort.
Ihr wisst, dass der eigentliche Humor bei diesem Spiel daherkommt, dass man die Würmer richtig benennt. Das müsst ihr unbedingt machen, ja? Also ihr könnt nahe Verwandte, Kollegen aus der Branche, Autoren, also da, es ist nicht lustig, wenn da Heinz stirbt. Es ist lustig, wenn da Heini stirbt. Wisst ihr? Da darum geht's.
Macht er dieses weil man sich selbst in die Luft gespielt hat. Übrigens möchte ich, das muss ich jetzt mal loben, Wurm Dennis und Wirbelloser Hagen, da muss ich immer drüber lachen, wenn ich das lese.
Okay. Ja, also die Leute, viele wissen gar nicht, dass es eine Vorschau gibt und wenige können, glaube ich, würdigen, wie viel Schweiß und Textkraft in diese Kurztexte fließt teilweise, Hüstle. Und ein neues Jörg spielt ist auch so sicher wie das Amen in der schwarzen Messe, denn ich habe noch einiges auf Halde gespielt und arbeite das ab. Wollte eigentlich ein anderes machen gestern und habe dann aber gesagt, na, zu viel Strategie am Stück ist auch nichts und das überfordern wir mal die Leute nicht. Mit so Nischenthemen bringen wir VR.
Apropos Nische, es kommt auch noch ein Check diese Woche zu Rugby 20, der Sport, bei dem die Welt den Atem anhält. Und das kommt vom guten Vampiro, da könnt ihr euch drauf freuen.
Okay, gibt's auch den bösen Vampiro?
Ja, das ist in der Nacht, also je nachdem, wann der Test online kommt, vielleicht auch vom bösen Vampiro. Hm.
Da fürchten wir uns jetzt aber alle. Genau, und ansonsten machen wir jetzt die User-Fragen.
Ja. So, die erste vom Bandatour. Da es künftig immer mehr Titel geben wird, die für die neuen Geräte angekündigt werden, wäre doch eine Einführung der Plattform in die Datenbank empfehlenswert, also gemeint ist Xbox Series X und PS5. Ist das bereits in Vorbereitung oder angedacht?
Das ist sowohl in der spirituellen Vorbereitung als auch in der Theorie angedacht und in der Tat sollten wir das irgendwann mal machen. Ich denke mal, allerspätestens zur E3 muss das parat stehen. Vorher wäre es sicherlich sinnvoller, da hast du recht.
Dann der Mann mit dem unvergleichlichen Namen ZFPAU. Welche Elemente sind euch in Games am wichtigsten? Bei mir ist es das Durchbrechen der feindlichen Linien und das Rekrutieren von Soldaten, zum Beispiel Destiny, XCOM oder MGS. Ja, macht man jetzt beides in beiden Spielen, frage ich mich.
Naja, Rekrutieren von Soldaten eher nicht, oder?
War egal. Also Metal Gear Solid 5 auf jeden Fall, da entführst du dir ja mit dem Ballon.
Ja, ja, aber ja, das meint er wahrscheinlich auch. Das ist eine gute Frage, die aber sehr am Spielgenre liegt. Also, wenn ich das etwas verallgemeinern darf, ich habe immer Spaß, den Gegner zu zernichten, indem er am Boden zappelt und ich nur noch über ihn drüber laufen muss. Also, das Schönste ist zum Beispiel tatsächlich, wenn bei einem Total War-Spiel, wo ich echt lange kämpfen musste, die Gegner so anfangen zu fliehen und wenn es dann kippt und alle fliehen, weil dann ist der Kampf gewonnen, dann würden gnädigere Naturen abbrechen, aber ich gucke dann, dass ich meine Reiter, die ich extra dafür noch ein bisschen geschont habe oder zumindest habe ausruhen lassen, sie bis auf den allerletzten Ork oder gegen was für Gesocks ich auch immer gerade kämpfe, niederreiten.
Das mache ich allerdings auch selten, dass mir das Spiel dann noch so anbietet, ja, willst du jetzt schon aufhören? Ich so, nein, der Feind flieht. Ihm hinterher.
Mache ich aber auch, das spiele ich gerade, wird sicherlich auch in New York gespielt. Aber wundert euch mal nicht, ihr großen Apologeten, ob ich da nicht auch Kritisches zu sagen weiß. Und nicht nur ein blasses, ist halt schwer. Das ist auch bei Battle Brothers so. Also da kriegst du auch angeboten, was sehr schlau ist. Hey, die fliehen. Und oft, wenn das ein Bogenschütze ist, der wegrennt, hast du halt überhaupt keine Chance, weil der war schon weggestanden, wenn der eine Runde Vorsprung hast. Kommst du nicht an ihn ran. Aber auch da lohnt sich ja auch, die dann nieder zu ringen und dir die Ausrüstung zu schnappen. Dann hast du auch den Luxus, auf Messer zu wechseln, weil wenn du bei Battle Brothers, die Leute so mit dem kleinen Rittertöter umbringst, statt mit der Axt, dann sind die Rüstungen fast unbeschädigt. Ah. Also das hat dann echt auch wirtschaftliche Vorteile, weil du sie dann entweder anziehen kannst, für mehr Geld verkaufen kannst oder zumindest nicht das Werkzeug verbrauchst, das du für solche Fälle hast. Anyway, also das so verallgemeinert, ich gewinne gerne ohne allzu viel, nein, ich möchte schon, also jetzt mal ernsthaft, ich möchte schon da was dafür leisten und dann mag ich aber auch gewinnen. Was mir hingegen gar keinen Spaß macht, ist so dieses, gerade auch bei den allermeisten 4X-Spielen und Globalstrategiespielen, wenn du eh schon gewonnen hast und jetzt musst du es aber noch zu Ende spielen. Mhm. Und das ist dann nur noch ein Inkrementieren von Variablen und Verschieben von Truppenmassen. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
Ja. Kennt man auch so als der Late-Game-Grind quasi, ja. Dass dann die Tretmühle nur noch. Das ist echt so eine Meta-Frage. Also als erstes fällt mir wieder mein altes Thema Fallen ein. Also ich liebe es so Tomb Raider-mäßig oder Prince of Persia oder auch das Evil Within, wenn da die Umgebung mich umbringen möchte und ich muss mir da vorsichtig den Weg durchbahnen oder drüber springen. Oder ich ziehe am falschen Schalter und plötzlich falle ich 10 Stockwerke tief auf fiese Spitzen. Das bringt bei mir irgendwas zum Abfeuern in den Synapsen. Da kann ich Zeit drin verbringen.
Alain fragt, oder Alain oder Niala von hinten gelesen, beobachtet ihr einen Effekt durch die Zeitexklusivität von Spielen in bestimmten Shops wie dem Epic Store? Also geht's aus eurer Sicht zum Beispiel die Spielepreis-Discount-Money zurück?
Beim Epic Store fällt mir als erstes aber ein, dass die sogar noch gerade Spiele verschenken. Das ist ja noch, mehr Discount geht ja nicht. Und ansonsten, jetzt klar, mehr Wettbewerb ist immer gut, aber jetzt einen handfesten Effekt, den es schon hat, gerade auf die Wertschätzung von Spielen, nee. Höchstens, dass man halt so ein Gefummel hat, wie man kauft auf Steam etwas und dann merkt man, ach, jetzt muss ich ja noch diesen anderen Launcher installieren, weil es eigentlich nur da im Katalog gelistet wird.
Ja, oder auch DLCs zwischen GOG und Steam ist immer wieder ein Quell der Freude. Aber nö, könnte ich jetzt auch nicht bestätigen, aber ist durchaus, also gerade was Hagen angesprochen hat mit dem Verschenken von Spielen, das ist schon auch bedenklich. Aber dass ich jetzt daraus schon folgern würde, ja, es wird nicht mehr so der Preis früh gesenkt. Was ich eher vermute, ist, wenn ein Spiel im Epic Store zum Beispiel schon ein Jahr exklusiv war, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann bei Steam zum Vollpreis verkauft werden kann. Das ist, außer die schnüren dann wieder ein Bundle, das macht der Nintendo sehr geschickt mit diesen 1002 Switch-Fassungen, die immer noch einen neuen Namenszusatz haben, wo dann immer alle DLCs drin sind und irgendwas noch extra. Und wenn es nur eine blöde Amiibo-Unterstützung ist, dass sie halt sagen können, wir haben die besondere oder die ultimative Version. Sowas wäre denkbar. Aber nee, also ich beobachte das nicht, aber die Frage ist gut. Ja.
Der Chrisel fragt, kann sich die Redaktion eine Crowdfunding-Aktion für einen festen News-Schreiber vorstellen?
Nein. Und zwar aus demselben Grund, wie wir uns auch andere, also es gab ja auch schon die Idee hier, wir finanzieren euch per Crowdfunding einen Mitarbeiter. Ja gut, was passiert? Müssen wir uns mal das kurz überlegen. Wobei Chris L. weiß das sicherlich und Newsschreiber wäre sicherlich auf einem anderen Niveau von den aufzubringenden Mitteln. Aber das Erste ist, ich möchte keine regelmäßige Mitarbeit, ob von einem Festen oder von einem Freien, obwohl auch Freier natürlich ungebundener ist, möchte ich nicht mit Einmalzahlungen der Userschaft finanzieren lassen, weil das mir einfach für denjenigen keine gesunde Perspektive zu sein scheint. Wenn wir uns jemanden nur leisten können und wollen, wenn die Community ihn bezahlt, einmalig, wer sagt mir, dass die Community ihn ein zweites Mal bezahlt? Und ich will echt niemanden in so eine, ja, ich ist es ganz schwer rüberzubringen, was ich meine, aber in so eine, Gladiator steht vor den Massen und wartet auf den hoch- oder runtergereckten Finger oder Daumen, besser gesagt, Situation bringen. Und auch für die Community ist das blöd. Stellt euch vor, wir stellen da jemanden ein oder verlängern dem Dennis die Honorarbasisgeschichte und dann kommt wieder ein Crowdfunding. Wie kann man denn da als User guten Gewissens Nein sagen und nicht spenden? Und das hat ganz unangenehme Nebeneffekte, glaube ich. Das andere ist, da bin ich auch ehrlich, ich denke, dass das Geld, das ihr für Gamers Global auszugeben bereit seid, eine Limitierung hat irgendwo. Und sicherlich, wenn wir Sachen machen, die euch gefallen, oder wenn wir mal was machen wie die Japan-Dokus, oder was Ähnliches mal wieder wie die Japan-Dokus, vielleicht im Jahr 2020, kann schon sein, dass dann aus einem Topf X, der vielleicht, weil es ja auch in dem konkreten Beispiel kein Videospiel ist, vielleicht nochmal was extra kommt. Aber generell nimmt jedes Crowdfunding, das wir machen, aus dem Gesamtpotenzial, das wir euch quasi abschwatzen können, was raus. Und wenn ich mich, wie im Fall jetzt vom Dennis, gegen die News-Mitarbeit entscheide, dann deswegen, weil ich, ja, es muss letzten Endes aus finanziellen Gründen, aber weil ich halt auch Prioritäten in einer bestimmten Art und Weise gewichte. Und dann würde ich lieber das Geld, das für einen Newsschreiber da wäre, jetzt doch auf einmal irgendwie extra, das würde ich dann lieber für Sachen, die mir in der Priorität wichtiger sind, einsetzen. Und das hieße zum Beispiel noch einen Kolumnenschreiber finden oder so etwas. Also die Idee ist sicherlich eine sehr löbliche, aber ich hoffe, ich konnte erklären, warum ich davon nicht begeistert bin, aus diesen beiden Gründen eben.
Und damit kommen wir zur letzten Frage von Labrador Nelson. Woran liegt es, dass einige Inhalte auf der Profilseite Mitarbeit in der Liste mehrfach identisch untereinander angezeigt werden? Manchmal nur doppelt, aber auch mal bis zu 9- oder 10-fach. Kann was dagegen unternommen werden?
Das ist natürlich keine Frage, sondern es ist eine Fehlermitteilung, zu der ich nichts sagen kann. Kann man sicherlich was dagegen machen. Priorität minus 1000 Kelvin, muss ich ehrlich so sagen. Gut, vielen Dank für diese schönen Fragen und habt eine schöne Woche. Spielt schön und wir hören uns spätestens am Freitag wieder.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.